In dieser Folge von «Beobachter Radar» wird psychische und physische Gewalt geschildert. Falls Sie sensibel auf die Themen reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht am besten mit einer vertrauten Person, mit der Sie über das Gehörte reden können. Schon als kleines Kind ist Kurt Erni von seiner Mutter gequält worden. Sie hat seine Hände verbrannt, ihn eingesperrt und hungern lassen. Und immer wieder hat sie gesagt, er tauge höchstens zum Verbrecher. Aber Kurt Erni hat einen anderen Weg eingeschlagen. Er ist Koch geworden, dann Polizist und später Chef vom Stadtzürcher Bestattungs- und Friedhofsamt. Mit 50 hat ihm die Vergangenheit aber eingeholt. Nach einem Zusammenbruch war er monatelang in Kliniken. Über Jahre hat er starke Medikamente und Therapie gebraucht. Und dann hat er den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt. Er hat ein Buch über seine Kindheit geschrieben und über ein Tabu. Auch Frauen können gewalttätig sein. Und Mütter können Täterinnen werden. Für seinen Mut, Schweigen zu brechen, ist Kurt Erni für den Prix Courage 2025 nominiert. Sie hören Beobachter Radar, mein Name ist Jasmin Helbling und mit mir im Studio sind Kurt Erni und meine Kollegin, die Journalistin Birte Homann, die das Porträt über ihn geschrieben hat. Hoi zusammen.
Hoi.
Guten Abend.
Zuerst, zum Einstieg, möchte ich von euch gerne wissen, wo ihr in den letzten Wochen mutig gewesen seid. Könnt ihr euch an eine Situation erinnern, Kurt?
Also, mutig war, dass ich nochmal einen Hund zutat.
Wieso war das mutig gewesen?
Weil der Schmerz, den letzten Hund zu verlieren, ist so gross geworden oder war, dass ich einfach den Mut nicht mehr wollte aufbringen, um nochmal einen Hund und dann damit den Schmerz zu erleben. Mhm. Und für mich eben hat das Mut gebraucht, in meinem höheren Alter einen Welpen zu tun. Aber ja, wer nicht wagt, der gewinnt.
Du bist 76, gell?
Jawohl.
Birte, hast du auch noch eine Situation im Kopf?
Ja, also mutig eben ist ein grosses Wort, aber vielleicht es gibt einen jungen Menschen, der mir sehr nahe steht oder sehr wichtig ist und dem geht es schon seit langer Zeit nicht gut, also schwere psychische Krise. Und vielleicht ist mein Mut besteht darin, dass ich die Hoffnung nicht verliere oder die Zuversicht, dass es ihm hoffentlich irgendwann besser geht. Ja, dass das irgendwie wieder gut kommt.
Danke euch beiden. Kurt, die heutige Folge dreht sich um den Mut, über das eigene Trauma und das gesellschaftliches Tabu zu reden. Zu dem kommen wir gerade. Zuerst möchten wir dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar haben ja Mut und Engagement ganz viele verschiedene Facetten, das haben wir gerade gehört. Und wir steigen jetzt mit 5 Entweder-Oder-Fragen ein, die im weitesten Sinne damit zu tun haben. Du kannst die am besten direkt aus dem Bauch heraus beantworten, das, was dir zuerst entspricht oder einfällt. Würdest du eher eine Spinne anlangen oder vom 10-Meter-Sprungbrett springen?
Vom 10-Meter-Sprungbrett springen.
Vor 100 Leuten eine Rede halten oder allein im Wald übernachten?
Vor 100 Leuten eine Rede halten.
Eher jemanden aus einem brennenden Haus oder aus einem reissenden Fluss retten?
Aus einem brennenden Haus würde ich jemanden retten.
Wirklich, das kann ich nie nachvollziehen. Lieber am Chef die Meinung sagen oder im Restaurant reklamieren, weil das Essen schlecht ist?
Am Chef die Meinung sagen.
Und eher durch eine enge Höhle kriechen oder über einen schmalen Gipfelgrat balancieren?
Über einen schmalen Gipfelgrat balancieren.
Super, danke vielmals. Im letzten Herbst ist dein Buch erschienen, «Vom Nichts zum Ich». Kannst du uns sagen, welche Bedeutung der Titel für dich hat?
Ja, sehr gern, weil meine Mutter hat mir ja 10'000 Mal gesagt, ich werde ein Verbrecher. Also bin ich ein Nichts gewesen. Und dann bin ich aber auch noch jemand geworden. Durch Fleiss, durch Sturheit, durch Engagement. Und durch das bin ich zum Ich gewachsen.
Und die ganze Geschichte hast du ja aufgeschrieben. Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du gewusst hast, jetzt muss ich das zu Papier bringen, jetzt will ich das loswerden?
Es hat keinen Moment gegeben. Das war eine Entwicklung über etwa 5 Jahre. Und nach 3 Jahren überlegen, habe ich dann angefangen, meine Notizen zu machen, vorwiegend in der Nacht. Wenn ich Albträume hatte und nicht schlafen konnte, bin ich in der Nacht bis zu 10 Mal aufgestanden, Stichwörter notiert und so das Buch zusammengetragen.
Und das sind ja Notizen über Erinnerungen an deine Kindheit und Jugend, die sehr schmerzhaft sind wahrscheinlich. Wie ist das gewesen, nur mal so einzutauchen in die Vergangenheit?
Das ist sehr schwierig gewesen. Die Albträume sind wieder gekommen. Die Schlaflosigkeit ist wieder gekommen. Ein Pseudoschmerz ist wieder gekommen, weil ich, wenn ich Albträume hatte, habe ich mich auch verletzt, weil ich ausgeschlagen habe und so. Und mit jedem Kapitel, das geschrieben worden ist, ist das weniger geworden, wenn ich es ablegen konnte. Also ich konnte das auf die Seite legen. Und eine sehr grosse Hilfe war natürlich meine Psychologin. Die hat mich einmal, wie wir gesagt haben, als Geländer hergeführt, aber mich nie abstürzen lassen. Und das war sehr, sehr wichtig gewesen.
Und wo du die Erinnerungen aufgeschrieben hast, ist dir dort schon klar gewesen, dass du die irgendwann veröffentlichen willst? Oder ist das einfach für dich selber gewesen?
Nein, das ist nicht klar gewesen. Ich habe das Buch eigentlich für mich geschrieben. Als, ja, wie wollen wir dem sagen, als Hilfe zur Selbsthilfe.
Verarbeitung.
Verarbeitung. Und ja, es ist dann, als ich dann gemerkt habe, was eigentlich alles in meinem Leben passiert ist. Und Gott sei Dank habe ich ein riesiges Erinnerungsvermögen, gerade für Langzeitgedächtnis. Hat dann meine Psychologin gesagt, dass man sie einfach der Öffentlichkeit unterbreiten oder bekannt machen. Und so ist es dann gekommen, dass ich einen Verlag gesucht habe. Gott sei Dank habe ich einen gefunden nach 20 verschiedenen Anfragen. Und dann ist das Manuskript angenommen worden und dann ist es losgegangen.
Und dort war wahrscheinlich auch schon klar gewesen, dass du unter deinem richtigen Namen schreibst, oder? Also nicht das Pseudonym verwendest.
Also der ursprüngliche Gedanke war, dass das Buch in Romanform veröffentlichen. Dann habe ich gedacht, ja, nein, eigentlich ist das falsch. Eigentlich kann ich das unter einem Pseudonym veröffentlichen. Und das habe ich ein bisschen fein gefunden. Und aus dem Grund habe ich dann gedacht, es ist mir passiert und ich kann dazu stehen. Ist jeder Satz und jedes Wort wahr. Und der zweite Gedanke war natürlich, der Leser und Leserinnen zu zeigen, dass man kann auch mit dem eigenen Namen zu dem Buch stehen.
Und du hast nichts falsch gemacht, oder?
Nein.
Und bitte, du hast das Buch gelesen, wo du das Porträt geschrieben hast. Wie war das?
Ich bin traurig geworden zuerst mal. Auch weil es einfach, also man muss fast nicht fassen, das Böse, also dass eine Mutter so böse kann sein, so gemein, dass ein Kind eigentlich diesen Personen, also der Mutter oder dem Vater, wo die Ängste sind, die schauen sollen, ausgeliefert ist, nichts machen kann, ob es ihm gut geht oder schlecht geht oder irgendwas, immer passiert irgendwas und das Kind ist völlig hilflos. Das hat mich schon mega betroffen gemacht, einfach, dass so etwas möglich ist. Und ich hoffe, dass das heute nicht mehr möglich wäre, also dass irgendjemand einschreiten würde. Wobei auch heute gibt es ja immer noch so Geschichten. Ja, und ich glaube, die Abhängigkeit und das Böse, dass Menschen so böse können sein, das hat mich schon sehr betroffen gemacht.
Ja. Gibt es irgendeine Stelle konkrete, die dich besonders daran erinnerst?
Also die eine Stelle, wo seine Mutter, oder wo der Kurt beschreibt, wie seine Mutter ihm die Hände anzündet, also ich glaube so Zeitungspapier zwischen den Fingern, steckt, anzündet und brennen lässt, das verschlägt einem wie die Sprache, wie man denkt, also, wie kann man auf so etwas kommen? Aber vielleicht abgesehen, es hat eben auch eine sehr schöne Stelle in dem Buch, finde ich, wo auch die Menschen, die paar wenigen leider, aber die Menschen, die geholfen haben, die kommen die auch vor. Und es gibt einem, glaube ich, darum treibt man es auch, weil man merkt, okay, es immerhin ein paar wenige oder vor allem auch deine Partnerin sind zu dir gestanden und haben können helfen. Und auch das ganze Buch ist recht sachlich geschrieben eigentlich. Und dadurch denke ich auch erträglicher, oder? Es ist nicht auf Tränendrüse oder so. Ja, man kann es so nachvollziehen. Aber es ist schon sehr traurig. Aber eben diese Stellen sind mir auch geblieben. Du redest, glaube ich, von deinen Engeln. Eine Kindergärtnerin, die einen Nagel einschlägt, dass du die Jacke kannst aufhängen, weil du klein warst. Also es sind wie so auch so die herzigen, schönen Sachen, die einem dann auch bleiben. Und natürlich auch, dass du es irgendwie geschafft hast. Also ich weiss, du bist noch nicht gesund in dem Sinn, aber also, dass man wie mitkriegt, hey, man kann den Weg auch gehen.
Nach der schönen Sache wollte ich eben auch noch fragen, weil es klingt für mich nach einer Kindheit, die grauenhaft war, aber ich nehme an, es hat schon auch Momente gegeben, wo du gerne daran zurückdenkst.
Wie Birte vorhin gesagt hat, es ist, ich hatte meine Engel gehabt, wo ich als Tellenwäscher war im Talwilerhof, hat mal eine Chefin gemerkt, dass ich Hunger habe. Sie hat mir dann das erste Mal gesagt, was willst du essen? Das habe ich nicht gekannt. Mhm. Und ich weiss noch genau, ich habe dann Wiener Schnitzel und Pommes frites bekommen.
Das ist immer geblieben.
Ja, das ist immer geblieben. Oder eben eine Kindergärtnerin, die einen Nagel einschlägt, weil ich als kleiner Knirps nicht haben mögen in die Garderobe hängen. Das hat einfach mir das Gefühl gehabt, jetzt bin ich das erste Mal in meinem Leben ernst genommen worden.
Und das sind natürlich Momente, die jetzt einem anderen Kind vielleicht gar nicht so speziell aufgefallen wären oder in Erinnerung geblieben wären, aber du hast natürlich das andere Extrem gehabt mit deiner Mutter. Kannst du dich erinnern, wenn das angefangen hat, die schlechten Momente mit ihr, ihre Ausbrüche?
Ja, das bin ich etwa 8 bis 10 Jahre gsi. Dann ist mein lieblicher Vater ist immer entweder in die Berge am Freitagabend oder zu seinen Eltern gefahren. Und dann hat es die Situation gegeben, also meine Strafen sind kumuliert worden. Und durch den Vater, den lieblichen Vater, ist dann Bestrafung am Freitagabend gewesen, bevor er gegangen ist. Und da hat einfach Mutter aufgezählt, wenn ich alles falsch gemacht habe. Nicht einmal, was ich bösewillig falsch gemacht habe, sondern einfach falsch gemacht habe, in ihren Augen. Und dann hat sie eben, dann bin ich abgeschlagen worden und das ist Routine geworden. Das war jeden Freitag so gewesen.
Und dann ist er gegangen und du bist zurückgeblieben, ja, mit deiner Mutter.
Ja, und dann nachher habe ich vielleicht brüllt oder sie haben nicht brüllt. Und wenn ich nicht brüllt habe und denke, da ist jetzt vorbei und so. Und dann wieder anfangen habe, das Gesicht ein bisschen verziehen im positiven Sinn. Dann hat sie mir auch noch eine gewaschen und hat gesagt, ja, jetzt weisst du wenigstens, wieso du das gebrüllt hast.
Mhm. Und sie war ja sehr gewalttätig gewesen. Ja. Birte hat vorher schon das geschildert mit dem Zeitungspapier zwischen den Händen. Kannst du dich noch an andere Situationen erinnern? Das ist sicher schwierig, sorry, dass ich nach dem frage. Aber ja, wo besonders schlimm gewesen sind für dich?
Die Erinnerungen haben angefangen, wo meine Mutter mich sexuell missbraucht hat. Das heisst, sie hat mir Zungenküsse aufgezwungen, sie hat wollen, dass ich ihre Brüste berühre, sie hat wollen, sich an mich herkuscheln. Und das ist mir natürlich als so kleiner Bub äußerst unangenehm gewesen. Besonders im Gegensatz zu den Misshandlungen, die vorhergegangen sind, auf einmal war mir lieb gewesen.
Kannst du von diesen Misshandlungen auch noch ein bisschen mehr erzählen?
Also, Misshandlungen sind die Schläge gewesen, wo, wenn ich gelacht habe, dann hat es einen Schlag gegeben, weil jetzt weisst, wieso das brüllst. Oder es kommt dann schon wieder so bös und so weiter und so fort. Dann eine Misshandlung war, ich bin dann Bettnässer geworden. Relativ spät. Und dann hat man mir, habe ich ab 4 oder 3 nichts mehr vertrinken. Und in meiner Not bin ich dann zur Nacht aufgestanden und habe Wasser aus der Toilette getrunken, dass ich, also ich habe dann das Gefühl gehabt, als kleiner Bub, ich sage am Verdursten, oder? Habe dann das Wasser mit den Händen rausgeschöpft und getrunken. Dann eine weitere Misshandlung war, dass sie mich verbrüht hat, als ich mal gejammert habe, sage ich, das Badewasser im Schützstein sei zu kalt. Dann hat man einfach heiße Pfanne mit heißem Wasser genommen und über meinen Körper geleert und mich verbrüht bis auf die Oberschenkel. Und das Allerschlimmste war, dass ihre Reaktionen nie berechenbar waren für mich als Kind. Also ich habe nicht gewusst, komme ich Schläge über, ich habe nicht gewusst, muss ich jetzt lieb sein zu der Mutter. Ich habe nicht gewusst, woran ich bin. Und das hat mich natürlich immer in Unsicherheit bleiben lassen. Und das war eigentlich ein Marter gewesen.
Hast du eine Erklärung für das, woher das gekommen ist, Bären?
Ich denke, also meine Erklärung ist folgende. Meine Mutter ist in einer gewalttätigen Familie aufgewachsen. Wie mein Vater auch. Und das beschreibe ich auch dann im Buch. Ich habe mich dann entschieden, die Gewaltspirale zu unterbrechen. Ich habe dann das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir einen Doktor gesucht. Diesmal war das sehr, sehr schwierig gewesen und habe mich mit etwa 26 unterbinden lassen, um die Gewaltspirale zu stoppen.
Hast du denn Angst gehabt, dass von dir auch so eine Gewalt ausgehen?
Ich habe mir dann immer eingebildet, ich wäre kein guter Vater. Und das hat mich jahrelang geplagt und dann habe ich einfach die radikale Methode gewählt.
Und dein lieblicher Vater, der ist ja dann irgendwann auch gegangen. Ist das besser geworden oder sogar noch schlimmer?
Es ist eigentlich noch schlimmer geworden, weil mein lieblicher Vater hat dann vis-à-vis vom Haus auf gleicher Höhe ein Zimmer gemietet. Mhm. Und der hat uns Tag und Nacht beobachtet. Und die erste Zeit ist dann die Schokoladennummer gekommen. Mir jeden Tag ein Schoki geschenkt und so. Mhm. Und dann die zweite Sache ist, und mich wollen mit zu ihm locken. Die zweite Sache ist dann gsi, wo auch sehr schmerzhaft war, dass er gesagt hat, ich sei nicht sein Kind. Mhm. Hat das gerichtlich anfechten. Die dritte Sache war, dass ich dort mal, und das ist wahrscheinlich erst das zweite oder das dritte Mal gewesen, ich müsse vor den Richter, ob ich jetzt zu der Mutter will oder zum Vater. Mhm. Das sind alles so Sachen gewesen, die sehr, sehr schmerzhaft gewesen sind.
Bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub. Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort an, wo andere wegschauen. Und wir arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App. beobachter.ch/app. Du hast also sehr viel Gewalt erlebt, vom Vater und von der Mutter. Mich würde noch interessieren, ist das je ein Thema gewesen zwischen euch? Also haben sie vielleicht im Nachhinein mal ein schlechtes Gewissen gehabt oder haben das angesprochen oder sich irgendwie entschuldigt? Ist eine Reue da gewesen?
Absolut keine Reue. Und meine Mutter hat mich ja dann ans Totenbett gelockt und hat dann gesagt, hast du mir vergeben? Und was macht man mit einer todkranken Frau? Ich habe gesagt, ja, ich habe dir vergeben. Mhm. Du kannst in Ruhe sterben. Aber ich habe das natürlich nicht ehrlich gemeint.
Wie alt bist du denn?
45.
Und also du bist ja gleich noch, eben, wo es angefangen hat, bist du etwa 80 gewesen, zwischen 8 und 10. Und bist ja sicher bis in die Lehre gekommen, bis jugendlich gewesen, bist du daheim gewesen. Hat sich Gewalt in dieser Zeit je verändert? Oder hast du dich je gewehrt, wo du ein bisschen älter geworden bist?
Ja, ich habe dann Boxen gelernt, ich habe Karate gelernt und mein Stiefvater hat ja dann, wenn er betrunken war, ist er dann auf die Schwester los.
Der auch noch?
Mhm. Und dann habe ich mich für meine Schwester gewehrt und dann hat er mir das Nasenbein gebrochen.
Das ist unglaublich. Hast du dich je jemandem anvertraut? Anderen Kindern oder Erwachsenen?
Nein, ich habe eigentlich in einer Traumwelt gelebt. Und ich bin so durch die Misshandlungen und durch den Psychoterror bin ich so misstrauisch geworden, jeder Person gegenüber, ob das Kind gewesen oder Erwachsene. Ich habe es einfach erduldet.
Und wann bist du weg von daheim?
Also, weg bin ich schon lange gewesen, Gedanke. Aber eigentlich richtig weg bin ich erst nach der Lehre.
Wo du Geld gehabt hast und auf eigene.
Nein, ich bin ja ins Militär und zwar ein Jahr früher. Das war für mich eine Lösung gewesen. Und dann bin ich fast ein Jahr im Militär gewesen und nachher eben bin ich dann zu der Kantonspolizei.
Und der Kontakt zu deiner Mutter ist abgebrochen?
Er ist insofern abgebrochen, weil für mich ist sie inexistent gewesen. Sie war zwar noch im Aargau gewesen, aber wie vielleicht einmal im Jahr dorthin.
An dieser Stelle ein Hinweis, bei solchen Vorwürfen holen wir normalerweise eine Stellungnahme von der Gegenseite ein. Jetzt ist ja aber die Mutter gestorben, darum haben wir das da natürlich nicht gemacht. Bitte, wenn ich das alles höre, mir wird ganz anders. Und eben, man kann sich so schwer vorstellen, die Gewalt, die von einer Mutter ausgeht. Gibt es Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, wenn man jetzt jemanden im Umfeld hat, wo man das Gefühl hat, da ist etwas Ähnliches am Ablauf oder wenn man selber betroffen ist?
Ja, es gibt natürlich viele Anlaufstellen heute, also kantonale Opferhilfestellen zum Beispiel oder der Elternnotruf, Familienberatung oder auch Pro Juventute ist eine gute Anlaufstelle. Bei fast allen kann man entweder anrufen, das WhatsApp schreiben oder das Mail schreiben und kriegt dann Hilfe oder eben online mal nachlesen.
Und im Fall von Kurt Erni geht es ja spezifisch um weibliche Gewalt. Das ist Mutter, die quält. Ich merke irgendwie, dass mich das doppelt schockiert. Ist dir das auch so gegangen?
Ja, komisch, gell? Weil das Mutterbild halt von der guten, lieben Mutter, die sich für ihre Kinder aufopfert und über alles liebt, das ist so fest, glaube ich, in uns drin oder auf Bilder und Gemälde in der Kunst. Ich meine, ich habe selber drei Kinder, ich habe das auch, oder? Das ist ja auch eigentlich etwas Gutes, aber dass es wie bei allem halt auch das Gegenteil kann geben. Ich glaube, das fällt einem so ein und man liest oder hört halt viel, viel weniger über so schlimme weibliche Gewalt als über männliche, oder? Oder Täter, ja, ich mache jetzt extra männlich, sind schon viel öfter halt Männer. Und vielleicht ist es auch noch, wenn man jetzt den Kurt da sieht, also jetzt, Entschuldigung, aber ein alter, weißer Mann, der oft jetzt auch als Schimpfwort gebraucht wird, und da ist der alte, weiße Mann eben das Opfer, ganz klar, bis heute, oder? Das wirkt nah, und ich finde, das ist auch da so eine Mindshift, wo man manchmal, ja, sich auch muss bewusst machen. Es gibt immer, ja, das Spektrum ist einfach riesig von Gewalt. Und leider, leider auch Mütter, die das machen.
Und genau das Thema hast du ja mit deinem Buch ansprechen, Kurt. Jetzt gehen wir aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir haben es ein paar Mal erwähnt. Deine Mutter hat gesagt, du wirst nichts, höchstens ein Verbrecher. Es ist ja dann aber anders rausgekommen, zum Glück. Kannst du uns noch ein bisschen zusammenfassen, wie deine berufliche Laufbahn so war nach dem Militär?
Also nach dem Militär, ich habe ja mit etwa 10 schon den Berufswunsch gehabt, Polizist zu werden. aufgrund von meinem Gerechtigkeitssinn und so weiter und so fort. Und für mich ist das der Inbegriff von einer Persönlichkeit. Also früher hat man als Mutprobe gehabt, man hat dem Herrn Pfarrer nicht Grüezi gesagt oder man ist mit beim Polizisten freihändlich Velo gefahren und solche Sachen. Und der Polizist war dort noch eine Respektsperson. Mhm. Und das habe ich eben wollen oder angestrebt. Und aus dem Grund denke ich, habe ich diesen Beruf gewählt.
Mhm. Und Koch bist du aber auch noch gewesen, gell?
Koch bin ich auch noch gewesen, weil mir hat man immer gesagt, wenn du am besten wirst du Koch, dann hast du keinen Hunger mehr. Und ja, das ist für mich naheliegend gewesen. Und eben, ich habe ja mein Geld als Tellerwäscher verdient. Und es hat immer etwas zu picken gegeben.
Mhm. Und dann hast du nochmal einen Karrierewechsel gemacht und bist Chef vom Stadtzürcher Bestattungs- und Friedhofsamt geworden.
Ja, weil ich hatte die Auswüchse von meinem Beruf, also mit verstorbenen Personen, habe ich ja im beruflichen Alltag erlebt. Und irgendwann ist ein Inserat erschienen. Sie suchen jemanden, der als Dienstchef Stellvertreter. Sie suchen jemanden, der Hingabe hat zu verstorbenen Personen. Und ich habe gespürt, das ist es.
Und es hat geklappt. Und auch in der Liebe ist es gut gelaufen, habe ich gelesen. Du bist seit über 40 Jahren mit deiner Partnerin zusammen. Wann hast du denn dich ihr anvertraut? Das hat ja sicher auch ein Weile gebraucht. Das ist nichts, was man beim ersten Date erwähnt.
Also meine Partnerin hat das eigentlich erst erfahren, was ich erlebt habe, als ich schon 65 Jahre alt war. Sie war eben auch Frau.
Ja, ja.
Und Frauen hat mich misstrauisch gemacht.
Also hast du es Weile gebraucht, bis du dich einlassen und ihr anvertrauen?
Ja, und sie hat zwar das Manuskript grob durchgelesen, aber sie hat noch nicht fertig gebracht, das Buch jetzt zu lesen.
Stell mir das auch sehr schlimm vor, bei einem Partner, den man liebt und wenn man dann so Sachen erfährt. Es geht ihr sicher auch nicht.
Sie ist sehr eine feinfühlige Person. Ich glaube, ein Stück weit der Schmerz, den ich erleiden musste, ob es seelisch sei, körperlich oder auf eine andere Art, das macht sie traurig. Und darum hat sie den Mut noch nicht können aufbringen, das Buch zu lesen.
Das finde ich sehr nachvollziehbar. Und es ist ja auch nicht so, dass du den Schmerz nur in der Kindheit und Jugend gehabt hast und dann hast du hinter dir lassen. Das ist ja dann irgendwann wieder zurückgekommen. Wir haben gehört, du hast eine erfolgreiche Karriere gehabt, bist die Leiter gestiegen. Und trotzdem hast du mit 50, das ist im Jahr 1998, einen Zusammenbruch gehabt, wo dir alles zu viel geworden ist. Wie ist es zu dem gekommen?
Zu dem ist es gekommen. Also ich habe vorher ein paar einschneidende Erlebnisse gehabt bei der Polizei, aber dann bin ich Chef vom Bestattungs- und Friedhofamt und dann ist einmal ein Telefon gekommen. Sie haben in Luxor einen Attentat gemacht und ich soll da 50 Särge liefern und so weiter und so fort. Ich bin dann die verstorbenen Schweizerinnen und Schweizer bin ich dann abholen im Flughafen Kloten. Haben die ins Krematorium Nordheim überführen lassen. Und dann ist es darum gegangen, um den Angehörigen die Menschen noch zu zeigen, dass sie Abschied nehmen können und vor allem, dass sie es glauben, dass die tot sind. Das ist eine Trauer. Und die Frauen und die Leute waren verhackt, sie waren verschossen, sie haben Wunden gehabt. Und wichtig ist, dass man die so herrichtet, dass man es noch wiedererkennt. Das war meine Aufgabe, die ich auch wählen machen.
Und das hat aber etwas gemacht mit dir?
Ja, ich habe dann fast eine Woche lang ununterbrochen geschafft, fast Tag und Nacht. Ich musste die Leute zusammennähen und so weiter und so fort. Und dann ist wahrscheinlich, so sehe ich es heute, ist natürlich dann meine Kindheit und Jugend aufgekommen. Mhm. Und ich bin dann einmal in einer Klinik.
Bist du zusammengebrochen?
Ja, bin in einer Klinik. Bin dann aus der Klinik gekommen, nach weiteren Kliniken. Und dann bin ich wieder ins Büro, wieder will anfangen zu arbeiten. Und den Morgen bin ich, wie üblich, so um 6:30 im Büro gewesen. Am 8 ist meine Vorzimmerdame gekommen. Bin ich aufgestanden und bin zu ihr und habe gesagt, ich gehe jetzt und ich komme nie mehr in das Büro. Und so war es.
Und was haben Sie in diesen Kliniken gesagt? Ist das ein Burnout gewesen, oder?
Sie haben mich 10 Jahre auf Burnout behandelt, bis ich dann in die PUC gekommen bin. Und dort haben sie erst mal festgestellt, dass ich ein Trauma habe.
Von der Kindheit her?
Ja.
Wo wieder aufgekommen ist, wahrscheinlich, ist das eine posttraumatische Belastungsstörung?
Ja.
Und wie ist es denn dir gegangen, wo du das gehört hast? Also wenn das so benannt wird, hat man ja wahrscheinlich schon so einen Aha-Effekt.
Nein, eigentlich gar nicht. Dort zu selber Zeit hatte ich 22 Tabletten gehabt. Ich war in einer Bubble.
Mhm.
Ich war nicht mehr ich. Ich war nicht einmal entscheidungsfähig gewesen, wenn mich jemand gefragt hat in der Klinik, haben sie ein Glas Wasser oder nicht. Ich konnte nicht Ja oder Nein sagen. Es ist einfach. Ich bin einfach nicht unter Drogen gestanden.
Mhm. Und das ist ja lang so gegangen.
Ja, meine ganze Lebenszeit war ja vom, ja, fast 20 Jahren.
Mhm. Und deine Partnerin war an deiner Seite?
Jawohl. Ja. Obwohl sie gesagt haben, sie soll sich trennen von dem Spinner.
Das ist auch wahnsinnig, ja. Zum Glück hat sie es nicht gemacht.
Mhm.
Und Kurt, du hast dich deiner Vergangenheit gestellt jetzt mit dem Buch, hast über alles geschrieben, was dir passiert ist und bist darum in diesem Jahr für den Prix Courage vom Beobachter nominiert. Birte, kannst du uns erklären, was der Prix Courage überhaupt ist?
Ja, der Prix Courage vom Beobachter, der wird jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren oder fast 30 Jahren verliehen, jedes Jahr. Und zwar an Leute, die etwas Tolles oder Mutiges gemacht haben, etwas Inspirierendes, wo mit ihren Taten uns und die Leserschaft und alle beeindruckt, weil sie sich ihr Wohl über andere gestellt haben zum Beispiel oder etwas aufgedeckt haben. Und in einem Voting kann dann das Publikum 3 Favoriten bestimmen, also die am meisten Stimmen haben. Und aus diesen 3 tut dann die Jury entscheiden, wer den Prix Courage kriegt. Und die Jurypräsidentin ist die Altbundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Und wir haben jetzt schon ein gehört, was der Kurt erlebt hat. Kannst du vielleicht gleich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Gründe für seine Nomination waren?
Ja, die Hauptgründe sind, glaube ich, schon erstens der Mut, so persönliche Details offen zu legen. Also, das ist, ja, braucht etwas. Und eben so die, wie wir schon hatten, oder darüber geredet haben, die weibliche Gewalt halt auch öffentlich zu machen und zu sagen, das gibt's und da leidet man das Leben lang drunter.
Und wie hat der Kurt reagiert, wo du ihn informiert hast?
Also das erste Telefon, weiss ich noch, relativ, aha, ja, doch, bin ich dabei. So.
Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich war, Kurt?
Ja, ich habe es einfach spannend gefunden. Also zuerst hätte ich mal wissen wollen, wer mich nominiert hat.
Mhm.
Das ist natürlich die ehemalige berufliche Neugier, ist das natürlich zum Zug gekommen. Aber ich habe einfach gefunden, es ist ein gutes Medium, um eben zu zeigen, dass es weibliche Gewalt gibt. Und aus dem Grund habe ich eigentlich zugesagt.
Wir müssen vielleicht auch noch sagen, es ist ja schon ein Artikel über dich erschienen, ich glaube im Tagi, ein Porträt, wo auch dein Buch erwähnt war. Mich würde es noch interessieren, wie ist denn das für dich? Also das ist eine Geschichte, die so privat ist, die du zuerst nur für dich aufgeschrieben hast. Und jetzt kommen Artikel über das, du bist in einem Podcast, es wird ein Video geben. Du stehst in der Öffentlichkeit.
Ich habe das Buch geschrieben, wegen eben, zum zeigen, dass es auch weibliche Gewalt gibt. Und um das, die Botschaft oder die Erinnerungen zu verbreiten, braucht es Öffentlichkeitsarbeit.
Wie sind die Reaktionen gewesen?
Also überwältigend.
Positiv?
Ja. Also ich muss also sagen, das ist, wo der Artikel im Tagungsanzeigen gekommen ist, da habe ich fast 13'000 Daumen hoch gehabt. Keine einzige negative Dinge. Es sind sehr viele Briefe gekommen, auch von ehemaligen Mitarbeitern. Mhm. Und das hat gut getan.
Also hat sich der Schritt an die Öffentlichkeit gelohnt. Würdest du auch sagen, dir geht es heute ein bisschen besser? Hat das bei der Verarbeitung ein bisschen geholfen?
Ja, sehr. Ich komme immer mit dem gleichen Satz. Ich habe jetzt meine Schubladen ausgeräumt, es hat Platz für Neues.
Das ist ein super schöner Schlusssatz. Das war Beobachterradar mit dem Kurt Erni, der Birte Humann und mir, der Jasmin Hilbling. Wer den Artikel zum Podcast lesen oder mehr über den Prigourage erfahren möchte, findet alle Links in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!